Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung Ein Name, ein Gesicht. Die Frau, die heute zu Gast ist, ist ein medialer Superstar, das muss man so sagen. Als ganz junge Frau schon hat sie angefangen, in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Zuerst als Model, dann kam das Fernsehen in Italien und in Deutschland. Deutschland sucht den Superstar oder Wetten das, um nur zwei Sachen zu nennen. Fast jeder will wissen, was sie gerade macht. Und sie strahlt von Magazinen, von Tageszeitungen. Und es ist ein Strahlen mit grünen Augen und blonden, langen Haaren.
Bist du charmant. Du.
Michelle Hunziker, schön, dass du da bist.
Hallo Marco. Ja, Marco, er kann kein Italienisch und er heißt Marco. Das ist eine Schande.
Wir können ja vielleicht in den nächsten zwei Stunden ein bisschen Italienisch üben. Was wäre das Erste, was du mir beibringen würdest?
Ciao, sono Marco e sono molto bello.
Ciao, sono Marco. Nee, das Zweite sage ich nicht, weil das würde heißen, dass ich gut aussehe, oder?
Ja, genau.
Aber zu sagen, ciao, sono Marco. Ich heiße Marco.
Ciao, sono Marco. Mhm.
Schön, dann habe ich das gelernt. Mal sehen, ob ich es zum Schluss auch noch weiß. Michelle, ich habe gerade gesagt, so diese Zeitschriften und Zeitungen, die berichten ständig über dich. Guckst du da eigentlich noch hin, ob auch alles stimmt, was da steht?
Nein, das mache ich nicht, aber das ist so lustig. Jedes Mal, wenn ich auf deutsche Zeitschriften gucke, dann sieht es so aus, würde ich nie arbeiten und immer am Strand sein. Ne?
Und immer die Kinder ausführen.
Ja, es ist lustig, weil wenn ich am Wochenende zum Beispiel an den Strand gehe, einmal im Jahr, dann benutzen sie die gleichen Fotos jahrelang. Und auf einer Seite ist es gut, weil dann ist man immer mit der Topfigur von 20 Jahren her. Auf der anderen Seite denken die Leute in Deutschland, wow, die macht aber ein tolles Leben.
Und zuletzt, Michelle, hast du Schlagzeilen gemacht, weil du der Welt berichtet hast, dass bei dir im Leben eben nicht alles perfekt ist und du nicht immer gestrahlt hast. In deinem Buch Ein scheinbar perfektes Leben erzählst du drüber, wie du jahrelang in den Fängen einer Sekte warst. Und das ist total spannend zu erfahren, spannend zu lesen. Und darüber reden wir. Michelle Hunziker im HR1 Talk.
Danke.
HR1, genau meins.
Die Strahlefrau ist zu Gast heute im HR1 Talk. Michelle Hunziker ist die Frau, und das werden ganz viele so sagen, die auf die Sonnenseite des Lebens gefallen ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, die Fotografen, die lichten dich ab, wenn du am Strand unterwegs bist. Schön und erfolgreich, begehrt kann man sagen. Mit ihr will sich jeder schmücken, und jetzt erfahren wir, Michelle, dass da ein großer Schatten ist auf diesem glänzenden Leben. So groß, dass du ein Buch drüber geschrieben hast. Wieso war dir es wichtig, diese Geschichte aus deinem Leben zu erzählen?
Ja, erstens mal ist es so, wir sind alle gleich, alle Menschen sind gleich, niemand ist perfekt und wir haben alle unsere Schwächen, ne? Und auch die Entertainer sind oder eben im Showbusiness sind und wo man immer das Gefühl hat, es sei alles perfekt, und wir geben teilweise vielleicht das Gefühl, dass alles perfekt ist, und so muss es auch sein, weil Entertainment ist ein bisschen eine Mission, und du sagst, okay, wenn jemand jetzt 8 Stunden lang gearbeitet hat und nach Hause kommt und den Fernseher anmacht, dann will er nicht sehen, wie ich weine und meckere über mein Leben, sondern er will unterhalten werden. Mhm. Und so ist unser Leben. Aber es ist eben nicht perfekt. Und ich hatte eine Erfahrung, als ich sehr jung war.
Um die 20, ne?
Ja, ich war um die 20, und die wollte ich erzählen, denn ich denke, dadurch kann ich vielleicht vielen vermeiden, nicht den gleichen Fehler zu begehen. Weil da draußen, glaub mir, gibt es so viele Psychosekten und Sekten und Life-Coaches und Leute, die dir das Geld wegnehmen, um dir zu zeigen, wie muss man leben. Ne?
Um das zu sagen, du bist Opfer einer Sekte geworden, und jetzt werden wahrscheinlich auch viele sagen, Michelle Hunziker, diese starke, strahlende, schöne Frau, dieser Star, wie funktioniert das denn? Wie, also an welcher Stelle konnte dir jemand was Böses tun?
Ja, weil ich eben sehr, sehr sensibel war, sehr zerbrechlich. Als ich 20 war, hatte ich meine Probleme. Ich hatte eine spezielle Kindheit, so wie viele andere Leute auch. Und so etwas verarbeitet man nicht in einem Tag, sondern es kommt leider. Ich bin ja sehr lebensfreudig, und das ist wirklich mein Charakter. Und ich habe immer so getan, als würde alles okay sein, auch um stark zu sein für meine Mama, für meine Familie. Und dann mit 20 auf einmal hat mich meine Vergangenheit eingeholt. Mhm. Ja, und dann war nicht mehr alles okay, aber ich war es mir nicht bewusst.
Und dann war plötzlich Clelia die wichtigste Person in deinem Leben, wie wir heute wissen, eine schlimme, wichtige Person. Ja. Damals war sie sehr, sehr wichtig für dich. Wie ist dieser Kontakt gekommen? Also wie konnte sie dich verführen?
Also das Erste ist, ich hatte auf einmal Haarausfall. Ich hatte keinen Kontakt mehr mit meinem Vater seit 5 Jahren. Ich habe sehr gelitten unter dieser Sache, aber ich war zu stolz, um zu meinem Vater zurückzugehen, denn er war Alkoholiker. Er hat mich sehr verletzt als Kind. Und in dem Moment, es war wie der perfekte Sturm. Ich hatte Krise in meiner Ehe.
Eros Ramazzotti
und du. Ja, genau. Wir hätten es aber überstehen können, hätten wir die richtigen Personen um uns herum gehabt. Und es war alles schwierig, ne? Und auf einmal kommt diese Figur, diese mütterliche, wahnsinnig schöne, sehr intelligente Frau auf uns zu. Sie war damals eine Prana-Therapeutin, eine Heilerin und ist zu uns nach Hause gekommen, weil sie meinen Mann heilen musste. Er hatte keine Stimme mehr. Bei ihm hat es damals funktioniert. Seine Stimme war wieder da. Und wir haben angefangen, so Kontakt mit ihr aufzunehmen. Es war einfach eine sympathische, sehr intelligente Frau. Und vor allem, sie hat gemerkt, ich brauchte Aufmerksamkeit und Liebe. Und das hat sie mir damals gegeben. Ich dachte, wow, da ist jemand für mich da. Und sie hat mich mit Aufmerksamkeit und Liebe überschüttet.
Und sie hat sich in dein Leben geschlichen, kann man das
sagen? Ganz genau. Das hat auch sehr lange gedauert. Ich habe ein Jahr lang habe ich mich therapieren lassen von ihr. Sie hat mich zu meinem Vater zurückgebracht, die einzige in meinem Leben.
Also hat sie doch was Gutes getan. Ne?
Ja, sie hat mir damals gesagt, warum hast du deinem Vater nie gesagt, dass du ihn liebst? Weil das ist die Wahrheit. Und bumm, war mein Haarausfall weg. Ich habe wieder angefangen, Haare zu haben. Ich bin zu meinem Vater zurück, habe ihn wiedergefunden. Dann ein Jahr lang habe ich meinen Vater wieder für mich gehabt. Er war Großvater, war mit uns wieder in meiner Familie. Und dann ist er gestorben. Und da war ich nur 21 und da in dieser Verzweiflung habe ich nicht nur nach Liebe gesucht, sondern auch nach Antworten, nach Gott, weil ich bin katholisch aufgewachsen und da wollte ich Antworten haben. Und Clelia ist genau da reingekommen. Da hat es angefangen mit der ganzen Sekte, Esoterik und Gemeinschaft.
Und dann ging die Geschichte los. Die Geschichte, die Michel Hunziker, die zu Gast im HR1 Talk ist, erzählt. Die Geschichte vom scheinbar perfekten Leben. Schön, dass du da bist. Michel Hunziker im HR1 Talk, Moderatorin, Schauspielerin, Entertainerin und man muss es so sagen, Opfer. Denn du berichtest in deinem Buch Ein scheinbar perfektes Leben über die Zeit in der Sekte. Während wir dich in Deutschland, also so Ende der 90er, Anfang der 2000er kennengelernt haben mit der goldenen Kamera, mit Deutschland sucht den Superstar. Das war diese Zeit, wo es dir schlecht ging.
Ja, ganz genau. Und das war auch die Zeit, wo ich mit dem Publikum, mit dem Fernseher, also mein Job war meine Luft. Deswegen habt ihr mich auch immer so lächeln gesehen, weil genau in dem Moment, wo ich auf der Bühne war, konnten sie mich nicht kontrollieren. Das war der einzige Moment, wo
ich
wirklich...
Das war das Ventil, oder?
Ja, genau. Da war ich frei. Und der Kontakt zu den Leuten, das Publikum, das war der einzige Moment, wo ich wirklich aufatmen konnte. Und deswegen habe ich auch sehr viel gearbeitet in der Zeit. Das war aber unbewusst, weil ich war natürlich total davon überzeugt, dass mein spiritueller Weg mich zu der Heilung, ne? Ich dachte, das wäre genau richtig für mich.
Dieser spirituelle Weg, du bist also Adeptin gewesen. Das bedeutet genau was?
Das bedeutet, wenn jemand dich mit Gott und mit Liebe erpresst. Das ist die schlimmste Gewalt, die du einer Person psychologisch antun kannst. Und leider, wenn man da nicht Stabilität hat von der Familie oder von guten Freunden und eben mit der eigenen Religion, dann kann es passieren, dass solche Leute wie Gurus, Life-Coaches auf dich zukommen und dir das Gefühl geben, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und dann kommen die auf dich zu und sagen, wir sind deine neue Familie, wir lieben dich bedingungslos, ne? Wir geben dir alles, wir sind immer für dich da. Und dann auf einmal bist du ein Adept. Warum? Weil du fühlst dich part of something big, wie sagt man auf Deutsch. Also Du bist Teil eines Großen. Und du bist nur nicht nur wichtig für diese neue Familie, aber du wirst auf einmal wichtig für Gott.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass man glaubt, dass man Teil etwas Großen ist, wenn einem beigebracht wird, dass man die Schwester von Jesus ist.
Ja, obwohl es hat 2 Jahre gedauert, bis ich wirklich in der Sekte war. Ne? Also die machen eine unglaubliche Arbeit. Deswegen ist es sehr schwierig auch zu merken, ob jetzt dein Kind oder deine Mutter in eine Sekte kommen, weil am Anfang sieht's alles normal aus. Die haben so eine Strategie. Zuerst lernen sie dich perfekt kennen. Sie überschütten dich mit Aufmerksamkeit. Dann Kontrolle. Sie entfernen dich von allen Familienmitgliedern, von allen Freunden, von allen Ehemännern, weil die könnten dich natürlich erwecken.
Ne? Das war so, ne? Du hast keinen Kontakt mehr zu deiner Mutter.
Isoliert.
Niemand mehr.
Isolation.
Handy kontrolliert.
Alles kontrolliert. Und dann fangen sie an, dich zu bestrafen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie das heißt in der Psychologie. in dem Moment, wo du nach Liebe suchst, mhm, und jemand, der dir diese scheinbare Liebe gibt und dann nimmt sie dir weg auf einmal und bestraft dich mit der Einsamkeit, du willst nur zu ihm zurück. Und das ist eine totale Manipulation.
Du schreibst in deinem Buch, ich habe jahrelang ein Doppelleben geführt. Tagsüber war ich Mutter und Entertainerin, einmal die Woche Adeptin, also Sektenmitglied, und nachts die am Boden zerstörte Ex-Frau.
Ja.
Das war kein Doppel, das war ein Dreifachleben. Wie ging das denn?
Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich bin heute die glücklichste Frau der Welt. Und ich glaube auch, es gibt ein Schicksal und genau so musste es sein. Ich glaube, wahrscheinlich musste ich diesen Weg gehen, um heute das zu sein, was ich bin. Aber trotzdem, was ich und meine Mutter und mein Ex-Mann damals gelitten haben, alle haben so gelitten.
Warum konnten die dich nicht retten? Warum konnte Mutter, warum konnte dein Ex-Mann
Angst
dich nicht retten?
Und genau deswegen wollte ich dieses Buch schreiben. Meine Mutter hat 100-mal versucht, mir eine SMS zu schicken. Ich habe nie eine gelesen. Die hatten mal alles unter Kontrolle. Sie ist sogar ins Theater gekommen, als ich eine Bühnenshow hatte, um mich aufzusuchen. Sie wurde abgewiesen. Mein Ex-Mann hatte so eine Angst vor diesen Leuten, dass er wurde natürlich von mir oft zurückgewiesen am Anfang. Ne? Hm. Aber das, was ich wirklich vermitteln will da draußen, wenn ihr jemanden habt, der in einer Sekte ist oder von irgendetwas abhängig ist, nicht aufgeben, immer weiterhin sagen, ich liebe dich, ich bin da für dich. Sonst macht ihr das genau das Spiel von der Sekte. Weil die sagen dir, dein Mann hat dich nie geliebt. Hm. Guck mal, deine Mutter sucht dich nicht. Sie liebt dich nicht. Es war aber nicht so. Ich war nur unter Kontrolle. Und das ist so einfach, jemanden zu manipulieren.
Michelle Hunziker hat gelernt. Anfang 40 ist sie, zu Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mit Michelle Hunziker, die heute zu Gast ist. Moderatorin, Entertainerin, Musikfreak, oder?
Ja, I love music.
Wie viel Musik findet statt in deinem Leben? Wie sieht es aus?
Ich habe immer Musik geliebt. Als ich klein war, mein Vater und mein Bruder waren beide Klavierspieler, also bei uns zu Hause. Ich spielte mit meinen Spielchen in meinem Zimmer und hatte immer diesen Hintergrund von Klavier und Musik und wir haben immer sehr viel gesungen zusammen zu Hause. Das waren die schönen Momente unserer Familie. Und dann war ich eben in Italien, da habe ich sowieso immer, ich habe immer Musik geliebt. Dann habe ich oft im Studio gesessen bei meinem Ex-Mann, war immer von Musik umzingelt. Und ja, ich...
Du hast Cabaret gemacht auch.
Und dann Musicals gemacht, ja, Sound of Music, Cabaret, ja.
Und dann wünschst du dir jetzt Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
Ja, ich liebe Cyndi Lauper.
Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, ist sie wahrscheinlich auch ein Girl, das im Leben nur...
I just wanna have fun.
Spielen wir für dich, für Michelle Hunziker, die zu Gast ist im HR1 Talk.
Danke.
HR1, der Talk mit Michelle Hunziker, Moderatorin, Entertainerin. Das deutsche Fernsehen, Michelle, das adoptiert dich so ab und an mal für Arbeit. Deutschland sucht den Superstar, habe ich schon gesagt. Übrigens, alle, die immer fragen, habt ihr das eigentlich zusammen gemacht? Nein, haben wir nicht.
Ich Leider. Kam als Das müssen wir jetzt ändern, Marco.
Sollten wir irgendwann ändern.
Entweder kommst du nach Mailand und machst mit mir eine Show in Mailand, dann musst du aber Italienisch lernen oder wir machen etwas zusammen in Deutschland.
Aber du hast ja schon so tolle Shows gemacht. Wetten, das zum Beispiel auch. Die große Überraschungsshow im ZDF, die Goldene Kamera hast du moderiert. Deine Wurzeln sind schweizerisch. Du lebst in Italien. Was ich mich frage ist, in welchem Takt schlägt eigentlich dein Herz? Ist es schweizerisch oder ist es italienisch?
Ich muss sehr ehrlich sein. Es ist italienisch, weil Italien hat mir wirklich meine Familie gegeben, meine Arbeit, meine ganze Karriere und man ist dann irgendwie auch dankbar dem Land. Aber ich habe auch diese unglaubliche Zuneigung und diese Lust, immer nach Deutschland zu kommen, weil ich habe als Kind ganz viel deutsches Fernsehen geguckt und als ich dann damals mit Thomas Wetten, das gemacht habe, das war wirklich ein Traum.
Dann bist du da hingegangen zu der Sendung, die du immer geguckt hast,
ja,
oder?
Ja, das war wirklich super und deswegen, es zieht mich immer nach Deutschland, ja, und jetzt bin ich sehr froh, bei dir hier zu sein.
Im 77 in der Schweiz geboren, wie sah denn dann diese Kindheit aus?
Ja, ich war so ein Bubmädchen, sagt man das so? Bubmädchen? Nein, Jungmädchen.
So wie ein Junge. Haaren, ja, kurze Haare.
Kurze Haare und immer mit Hosen. Und ich war immer mit meinen Jungs unterwegs, weil Mädchen, irgendwie konnte ich mit Mädchen damals nie, weil sie haben mich immer so gemobbt, weil ich kurze Haare hatte.
War
und
das
sie
so?
Spielten mit Barbie. Und
du
wollte,
mit Matchbox-Autos.
Ja, ganz genau. Ich war einfach, ich fand Jungs viel lustiger als Mädchen. Es war eine lustige Kindheit, also abgesehen jetzt von meiner Familie, aber ich hatte auch sehr viel Kontakt zur Natur. Also in der Schweiz, muss ich sagen, kann man wirklich schön eine schöne Kindheit machen.
Mhm. Du sagst gerade eine lustige Kindheit, abgesehen von der Familie. Mutter hat ihre Wurzeln in den Niederlanden.
Ja.
Vater ist Schweizer, Kunstmaler gewesen und war leider auch nicht überall perfekt, muss
Nein.
man sagen. Er war ein Alkoholiker.
Ja.
Wie hat das euer Familienleben beeinflusst?
Würdest du ihn kennenlernen, dann würdest du sagen, das ist der coolste Mann der Welt. So lustig. Und er war auch ein Künstler und so naturbewusst, so sensibel. Und doch hatte er ein Problem und er war Alkoholiker. Und als er dann trank, wurde er genau das Gegenteil. Und ich konnte als Kind nicht fassen, wie mein Papa auf einmal so aggressiv werden konnte. Und ich fand das komisch, ne? Ja, und alles das, was natürlich dann auch passiert in Familien, wenn dein
laut.
Vater, ja, es wird laut, es werden Sachen zusammengeschlagen, deine Mutter und ja, und solche Sachen sind natürlich, die bleiben hängen. Ne?
War das der Grund, dass du dich, als sich deine Eltern getrennt haben, dafür entschieden hast, bei Mutter zu bleiben?
Ja, weil sie war unsere Sicherheit. Ne? Mama hat immer gearbeitet, war immer irgendwie für uns da. Also obwohl sie nie präsent war, die Arme, weil sie für jeden arbeiten musste.
Uns denn? Du hast noch einen Bruder, Harold.
Ich hatte einen Bruder, der aber sehr viel größer ist als ich und damals schon nicht mehr bei uns lebte. Aber sie war einfach der Fels und deswegen habe ich mich für Mama entschieden, ja.
Dann kam aber trotzdem irgendwann die Trennung. Dann wolltest du nach Mailand gehen.
Nein, eigentlich, was passiert ist, ist, dass Mama sich in einen Italiener verliebt hat. Dann sind wir nach Mailand gezogen, weil er nicht in der Schweiz arbeiten konnte. Und ich war verzweifelt, weil ich war total verliebt in einen italienischen Jungen aus der Schweiz.
Den du zurücklassen musstest.
Wenn ich ihn zurückgelassen habe. Dann habe ich ganz schnell Italienisch gelernt und habe gedacht, okay, jetzt muss ich irgendetwas tun für mein Leben. Und dann bin ich nach Mailand gegangen und habe gemodelt.
Und dann bist du der erotischste Po Italiens geworden.
Ja, komm. Also das war einfach eine Dessous-Werbung. Und ich dachte, man sieht mein Gesicht sowieso nicht und niemand wird mich je erkennen. Ne? Dann werde ich meine Miete 10 Monate lang damit bezahlen und das macht man als Model. Und dann hat man gemerkt, wer ist das Gesicht hinter dem Po? Und für eine ganze lange Zeit hatte ich die Frustration, es gibt Leute, die kommen in ein Restaurant, die werden erkannt, wenn sie reinkommen. Ich wurde erkannt, wenn ich rausging.
Michael Hunziker im HR1 Talk. Michael Hunziker ist zu Gast heute im HR1 Talk. Die Strahlefrau aus dem Fernsehen, die kennen wir aus so großen Shows wie Deutschland sucht den Superstar, wie Wetten, dass. Du hast vorhin schon gesagt, wenn du eine Sendung moderieren darfst, die du vorher gesehen hast, das ist was ganz Besonderes,
ja,
oder?
Das ist mir jetzt gerade in Italien wieder passiert mit Sanremo. Sanremo ist bei uns ein ganz wichtiger Songfestival. Und das habe ich auch wieder. Ich habe immer nur ZDF und Rai Uno geguckt als kleines Kind. Und auf einmal war ich da mit Thomas bei Wetten, dass. Und jetzt im Februar habe ich Sanremo moderiert. Und da bin ich so unendlich dankbar, weil dann ist es, als würde ein Traum in Erfüllung gehen. Ne? Man ist Publikum und dann ist man auf einmal da.
Und dann stellt man sich ja vor, Michael Hunziker, die kommt hin und dann macht die so eine Show, wir sagen so, die schüttelt sie so aus dem Ärmel. Hast du überhaupt sowas wie Lampenfieber? Kennst du das?
Es sieht man mir nicht an, aber absolut ja. 30 Sekunden vor einer Live-Sendung würde ich am liebsten wegrennen oder ich suche nach einem Plan B. Ich denke, wenn ich mir jetzt das Bein breche, kann ich vielleicht so tun, als würde ich nicht mehr moderieren können.
Was hat dir eigentlich das deutsche Fernsehen beigebracht?
Es ist sehr interessant, wenn man mit zwei so verschiedenen Kulturen arbeiten darf, weil es ist wirklich Deutschland, Italien. Es gibt so etwas, was diese zwei Länder irgendwie auch von der Geschichte total verbindet. Und auf der anderen Seite ist es immer so ein bisschen Liebe und Hass, ne? Von beiden Seiten. Und das, was ich so interessant finde hier in Deutschland, ist diese Kapazität, alles wirklich perfekt zu proben. Und es ist immer alles tutto perfetto.
Niemand springt einfach so durchs
Bild. Nein, genau. Und vor allem, jeder stellt sich so nett vor. Man kommt in ein Studio, der Regisseur sagt, dass er so ein Regisseur ist. Und der Studioleiter sagt, hallo, ich bin Herr und leite dieses Studio. Bei uns ist das alles improvisiert. Also bei uns musst du wirklich gute Improvisatoren sein. Weil du kommst rein und alles ist spontan.
Soll ich was sagen? Wahrscheinlich hast du deshalb auch, weil du dieses Improvisieren gewöhnt bist, 2009 diesen tragischen Unfall mit Samuel Koch so perfekt im Griff gehabt. Ich hatte das Gefühl, Michelle hat sofort gecheckt, hier stimmt was nicht.
Ja, ich weiß nicht jetzt, ob das jetzt mit meinem Job zu tun hat. Ich glaube, das hat damit zu tun. Ich bin Mama und in dem Moment, das ist das, was du im Leben nie, nie erleben willst. Also so etwas, ein Meter vor deinen Augen und ein Junge, Samuel ist so ein süßer, kluger und aufgestellter Junge und wir haben ihn auch kennengelernt damals und wenn so etwas in einer Unterhaltungsshow passiert, dann denkst du, oh mein Gott, und das Erste, was du tust, du suchst nach einem Arzt und ich habe sofort gemerkt, da ist was Schlimmes los.
Wie hat dieses Unglück, dieser Unfall deine Arbeit als Moderatorin verändert?
Also wir waren alle unter Schock. Ich bin nach Hause gegangen und hatte wirklich, ich war unter Schock. Und wir sind dann mit Thomas telefoniert und wir haben gesagt, wir können so nicht weitermachen. Also Wetten, das wird nie wieder Wetten, das sein nach dieser Tragödie, so wie es damals war. Und deswegen haben wir dann zusammen entschieden, dass wir es nicht weiterhin machen wollten, weil irgendwie war ein Riss in der ganzen Geschichte. Und man muss wirklich auch sagen, das Leben ist ja auch so, weil wir haben ja eine Versicherung und glaub mir, jede Wette wurde untersucht, ob das okay war. Samuel hatte das 100-mal super gemacht, super geprobt. Und im Leben ist es leider so. Es kann überall auch passieren, auch bei einem Handstand oder wenn du von zu Hause die Treppen runterläufst. Leider ist das Leben so und deswegen habe ich dann gesagt, okay, jetzt machen wir weiter und das Leben geht weiter, ne? Aber es tat mir wirklich leid für Samuel.
Michelle Hunziker im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Und Michelle Hunziker ist mein Gast heute. Da werden ganz viele Männer und Frauen sagen, das ist eine wunderschöne Frau.
Ah, hör auf.
Doch, was ist für dich eigentlich Schönheit?
Familie. Familie ist für mich Schönheit. Wenn ich Aurora, Sole und Celeste, wenn ich meine drei Töchter da habe und ich sehe sie zusammen spielen, dann muss ich jedes Mal meine Tränen zurück.
Wirklich zurückhalten?
Ja, 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 zurückhalten, weil sonst sagen sie mir, Mama, komm jetzt, hör auf damit, weil ich werde ganz, ganz sensibel in dem Moment, weil für mich ist wirklich meine Familie alles. Vor allem nach dem, was ich erlebt habe, habe ich wirklich gemerkt, wie wichtig die Familie ist. Und das ist, und Familie ist nicht jetzt so wie meine, sondern überhaupt das Konzept Freunde, Familie, das Zusammenhalten, weißt du, das ist wirklich das Allerwichtigste.
Mhm. Michelle Hunziker, Moderatorin, Entertainerin, Schriftstellerin, seit diesem Jahr auch, weil sie ein Buch geschrieben hat über ihre Zeit, in der sie in einer Sekte gefangen war.
Ja, halt, Schriftstellerin, nein.
Autorin.
Einmal im Leben.
Wir werden über das, was du erlebt hast, auch noch reden bis 12, hier im HR1 Talk. Okay. Ein Vormittag mit Michelle Hunziker. Da wird bei vielen jetzt ein Traum wahr, sage ich dir, dass die den mit dir verbringen können. HR1 ist hier der Talk, Michelle, in Fragebogen. Das bedeutet, ich mache so Halbsätze und du machst sie bitte zu Ende.
Okay, das sieht aus wie eine deutsche Aufgabe. Ah ja, ja, ja. Hilfe.
In Italien ist es wahrscheinlich andersrum, ne? Da sagt die Frau, ich gebe dir was vor und du
machst
zu Ende.
Ja, genau.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Die Liebe des Publikums. Das ist es. Wenn ich auf die Straße gehe und eine Mutter gibt mir ihr Baby in den Arm und hat dieses Vertrauen, das ist das größte Privileg überhaupt. Und jemand, der dich umarmt, wie es bei mir jetzt bei diesem Buch in Italien passiert ist, eine Mama hat mich umarmt und gesagt, meine Tochter war in einer Sekte, sie hat dieses Buch gelesen, jetzt ist sie zu mir zurück. Ich dachte, okay, das ist jetzt schon mein Erfolg. Weißt du, wenn ich jemandem schon geholfen habe, dann ist es mein Erfolg.
Ich hasse es, wenn.
Wenn Leute mich betrügen und lügen.
Von meinem Vater habe ich gelernt, dass
die Natur das Wichtigste ist überhaupt, um dein Gleichgewicht im Leben wiederzufinden. Dass man immer wieder ab und zu in die Natur gehen muss, die Erde anfassen und einen Sonnenuntergang angucken.
Weil ihr Sonntagsspaziergänge gemacht habt.
Ne? Ja, und Pilze zusammen gesucht haben.
Mein liebster Ort ist?
Mein Zuhause, mein Bett. Ach, mein Bett, das schönste Bett der Welt.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
In Deutschland oder in Italien?
Eine gute Gegenfrage.
Nein, weil das ist aber ganz...
Ist es in Deutschland teurer?
In Deutschland ist es viel, viel weniger teuer.
Ach so.
Zum Beispiel Badeschaum und Shampoo kostet bei euch die Hälfte. Ich weiß nicht, warum.
Weil wir weniger baden wahrscheinlich.
Nein.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass niemand wirklich die Möglichkeit hat, etwas zu entscheiden. Also alle entscheiden und niemand entscheidet.
Im Bad morgens brauche ich?
Eine Stunde.
Das ist viel.
Ich bin ehrlich.
Das ist super.
Ich muss ganz viel machen. Zähne waschen, auf Toilette gehen, duschen, Haare trocken machen. Aber ich wache ganz sicher eine Stunde vorher auf, damit ich dann total ready bin, um meine Kinder zu wecken und sie dann zur Schule zu bringen.
Mhm. Beim Essen Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Schweizer Käse?
Auch. Nicht zu viel.
Ja, aber ab und an darf.
Ja, ich esse alles.
Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin.
Mhm. Taxi oder Straßenbahn?
Taxi.
Und zwar auch um die Ecke, ne?
Ja, am liebsten.
Das ist, glaube ich, echt auch ein Privileg, oder?
Ja, absolut.
Handy oder Festnetz?
Ja, heutzutage Handy.
Mhm. Mailand ist schön, weil?
Weil man alles sehr nah, also ich kann wirklich, 3 Minuten bin ich beim Arzt, 2 Minuten bin ich bei meinem Mann im Büro, also alles ist nah bei.
Eros Ramazzotti.
Der Vater meiner Tochter.
Hat er eigentlich dich kennengelernt oder du ihn?
Wir haben uns beide zufälligerweise in einer Diskotheke gesehen und war Liebe auf ersten Blick.
Aber du warst schon in die Poster verschossen.
Ja, als ich klein war, war ich ein Fan von ihm. Aber damals war ich schon mehr so auf Pink Floyd und so war nicht mehr. Ich fand ihn einfach als Mann so toll.
Meine größte Niederlage?
Das ist schwierig. Jemand, der so positiv aufgestellt ist wie ich. Ich sehe meine Niederlagen immer als etwas Positives. Ne?
Herausforderung.
Eine Herausforderung, ja.
Zu Hause Hausschlappen oder Straßenschuhe anlassen?
Hausschlappen. Ich hasse es mit Straßenschuhen. Da wird der Boden dreckig. Mit Kindern und Hunden müssen alle die Schuhe ausziehen bei mir. Und weißt du, wie vielmals ich jemand, zum Beispiel meinen Steuerberater oder ich weiß nicht, oder
der Anwalt,
Schuhe aus und er hatte dann Löcher in den Socken und schämte sich total.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit
Michelle Obama. Eine tolle Frau.
Michael Jackson, Man in the Mirror, möchte ich hören, weil?
Weil ich ein totaler Michael Jackson-Fan war und als Kind war ich, ich habe immer auf seine Musik getanzt und ich bin mir ganz sicher, dass das der nächste Song ist, oder?
Ist es, für dich, für Michelle Hunziker im HR1 Talk. Michelle Hunziker im HR1 Talk, Entertainerin, Moderatorin. Sie hat ein Buch geschrieben und mit ihr kann man ganze Bücher füllen. Also so auf diesen Zeitschriften drauf zu sein. Die Paparazzi sind ja quasi immer um dich drumherum. Ist nicht irgendwann bei dir so ein Punkt erreicht, wo du genervt bist?
Nein. In Italien sind Paparazzis normal. Warum? Weil La Dolce Vita kommt ja aus Italien. Der erste Paparazzo von Fellini kam ja aus Rom. Und meine Paparazzi sind mittlerweile
deine.
Meine, das sind so 6, immer die gleichen seit 20 Jahren. Die kenne ich so gut, dass die mittlerweile schenke ich auch so zwischendurch, gebe ich einen Kaffee aus oder eine Pizza und so, weil sie leben unter meinem Haus. Und einmal habe ich es gewagt, habe ich gefragt, warum eigentlich immer die gleichen Fotos? Jedes Mal, wenn ich in den Park bin mit den Kindern und sie, weil wir sie verkaufen. Deutschland, Österreich, Italien. Und ich, okay. Obwohl jetzt mit der digitalen Situation und so ist das auch nicht einfach für Paparazzis.
Und dann schenkst du ihnen nicht ab und an mal irgendwie einen Kaffee, sondern manchmal auch das Foto.
Obwohl, es ist wirklich ein sehr schönes Verhältnis von Respekt, weil ich respektiere die. Es ist eine Arbeit, die haben Familie. Und in den schlimmen Zeiten meines Lebens sind sie immer bei mir. Und es gab schon verschiedene Momente, wo ich zum Beispiel mein Manager, der war wie mein Vater, der ist gestorben. Und diese Nachricht kam in einem Park, als ich mit meinen Kindern im Park war, mit einem Telefonanruf. Mhm. Und die haben mich so lieb, dass sie von meinen Augen gemerkt haben, dass etwas Schlimmes passiert ist. Und sie haben alle den Fotoapparat runtergebracht und haben keine Fotos gemacht. Das heißt, wenn man ein gutes Verhältnis aufbaut mit den Leuten, dann respektieren sie dich auch.
Wie musstest du es deinem jetzigen Ehemann Tommaso beibringen, dass die dazugehören?
Das ist das Schöne. Ich habe ihn geheiratet, weil er das ganze Paket gekauft hat, das Hunziker-Paket.
Er hat gesagt, okay, und diese Paparazzi nehme ich mit.
Ja, es war, als ich Tommaso kennengelernt habe, es war so ein netter Kerl und der war perfekt und ich war so verliebt und ich dachte, oh, jetzt, wo wir waren, natürlich haben wir nicht sofort Outing gemacht und gesagt, wir sind zusammen, sondern wir waren ein bisschen versteckt. Und dann dachte ich, jetzt, sobald der weiß, wie, was das heißt, mit mir zusammen zu sein, wird er wegrennen. Und dann habe ich ihm gesagt, bist du sicher, dass du es willst, mit mir zu sein und jetzt auf die Straße gehen und zu sagen, wir sind zusammen, weil später wirst du die Paparazzis immer hinter dir her haben. Und er hat gesagt, mir ist das total egal. Und es stimmt, er hat sich nie beklagt.
Zum Glück, ne? Weil du hast den Traum aller Frauen, erstens, weil es dein Mann ist und zweitens, weil der die Handtaschen herstellt.
Handtaschen und Schuhe auch.
Das muss doch sensationell sein, oder? Dann kommt er, ihr habt euch doch, glaube ich, sogar so kennengelernt. Ne?
Ja, ja.
Er ist tatsächlich ins Restaurant gekommen und hat dir eine Handtasche gegeben.
Nein, nicht sofort. Er ist zuerst gekommen, hat sich vorgestellt. Ich wurde ganz nervös und wusste nicht mehr, was ich sagen soll, weil es war so wirklich, wie du Schmetterlinge im Magen hast und du wirst auf einmal blöd, weil du nicht ein Wort rausbringst und du denkst, ich habe normalerweise mein Leben unter Kontrolle, aber dieser Typ hat mich jetzt total nervös gemacht. Und danach, ganz schick, hat er mir eine Handtasche hinterlegt mit seiner Telefonnummer.
Okay. Jetzt habt ihr zwei eigene Kinder, also zwei Kinder zusammen. Du hast deine große, Aurora. Wie muss ich mir das bei euch zu Hause vorstellen? Da gibt es ja auch noch zwei Hunde dazu. Bist du die Chefin zu Hause?
Frauen sind immer die Chefinnen. Aber sie geben den anderen zu denken, das ist nicht sein. Das ist das Rezept. Ne? Du musst immer so tun, als würden die anderen entscheiden.
Und wird auch entschieden, in Deutschland hat man sowas wie zu Weihnachten, ja, dass man sagt, okay, wir geben aber nicht mehr als 50 Euro aus. Gibt es sowas bei euch auch, dass so Ansagen gemacht werden?
Also bei uns ist das so bei Weihnachten, für mich ist ja Weihnachten sehr, sehr wichtig.
Weil du viele Jahre allein warst.
Ja, und deswegen, ich will, dass meine Kinder die schönsten Weihnachten erleben. Jedes Mal muss das schönste Erlebnis sein. Und damit es das schönste Erlebnis ist, muss ganz viel Substanz, ganz viel Wert in die Sache reinkommen. Und deswegen ist bei uns meistens jedes Geschenk mit einem Gedicht oder mit einem Brief begleitet, mit einem Gedanken, damit den Kindern wirklich vermittelt wird, das Zusammensein von Weihnachten ist nicht nur Geschenke, sondern auch wirklich zusammenhalten. Ne?
Michelle Hunziker ist unser Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Michelle Hunziker und mit Marco Schreil. Es gibt dieses deutsche Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Ist es bei dir auch so? Hast du deinen Erfolg selbst geschmiedet?
Ich bin mir ganz sicher, in guten und in schlechten Zeiten, man ist immer verantwortlich. Auch als ich in die Sekte gekommen bin, ich war 20, ich war ein Opfer, aber ich hatte auch meine Verantwortung. Ich wollte das. Und es ist nur dank dieser Verantwortung, die du fühlst, dass du dann die Sachen auch verarbeiten kannst. Also bei mir ist es, ich denke immer, du musst dir immer deine eigene Verantwortung nehmen, ne? Und das auch in den guten Sachen. Also muss ich auch so zwischendurch sagen, okay, jetzt hast du gut gearbeitet.
Kannst du das gut?
Also jetzt mittlerweile merke ich, wenn ich ganz viel Energie in eine Sache reinbringe und meine eigene Energie und die Konstanz und Disziplin, dann funktioniert es immer.
Hm. Und dann kannst du auch auf dich stolz sein.
Ich sag's nicht, aber ja, ein bisschen schon.
Das ist, glaube ich, total wichtig, dass man das lernt.
Das sich, muss man.
Ohne sich in sich selbst zu verlieben, zu sagen,
nein,
das hast du richtig gut gemacht.
Also so sage ich es nicht, aber ich denke schon, ah, das hat funktioniert, wow, super. Aber weißt du, dass man sich so zwischendurch auch ein Küsschen gibt. So.
Und wenn es mal nicht funktioniert, dann holt man Prince und Purple Rain raus. geht ganz langsam los, so ein bisschen zum Traurigsein und dann haut's auf die Pauke.
Was für ein Lied.
Für dich.
Ja, aber jetzt. Für dich auch?
Ja, ich höre mit. Ja.
Okay.
Michel Hunziker und Purple Rain von Prince. Ein scheinbar perfektes Leben heißt das Buch, das Michel Hunziker über sich selbst geschrieben hat, vorgelegt hat, das Leben über die Jahre in der Sekte. Du beschreibst, wie Anweisungen für dein Leben da funktioniert haben. Unter anderem fällt das Wort Channeling. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt man da in so einem Kreis und plötzlich sagt jemand, ich spüre eine Energie oder wie?
So ungefähr.
Wirklich?
Ja. Also das Channeln ist so. Sie sagen, sag mal, wie denkst du, ist die Bibel geschrieben worden? Die Bibel ist durch einen Menschen geschrieben worden, der durch Gott beeinflusst worden ist. Sonst wäre es ja nicht die Bibel.
Und schon erscheint es dir logisch, dass das, was passiert, sinnvoll ist.
Sonst, wenn du katholisch aufgewachsen bist, dann denkst du, ja, es ist jetzt, sonst könnte ich jetzt auch auf einmal eine Bibel schreiben. Nein, es ist jemand, der durch Gott beeinflusst wird. Und sie sagen, das passiert heute noch. Es gibt Leute, die höhere Energien channeln können. Und was passiert? Du denkst, du bist ja ein Auserwählter. Du denkst, du bist ja der Glückliche, der diesen spirituellen Weg gehen darf. Mhm. Und dann auf einmal singt der Meister und jemand fängt an zu channeln. Und normalerweise ist das so, dass der Channel sich jemand zuwendet, der Hilfe braucht.
Und warum ist dir nicht aufgefallen, dass das, weil das kann man ja heute, glaube ich, sagen, Betrug ist, dass das nicht stimmt?
Weil ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Die Leute, das Mädchen, was der Channel war in der Sekte, es war ein ganz einfaches, normales Mädchen, das nicht mal so gut in der Sprache war, in Italienisch. Und auf einmal, wenn sie channelte, hatte sie diese unglaubliche alte Art und Aussprache.
Also sie war jemand ganz anderes.
Sie hatte eine andere Stimme. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber es war wirklich komisch und angsteinflößend. Also ich hatte Angst damals. Ne? Mhm.
Und kann das so perfekt inszeniert sein, dass man auch eine Exorzismus-Szene so übt, dass das passiert ist, was du erlebt hast?
Das, was ich damals erlebt habe, war genau der Moment, wo ich gesagt habe, ich will von dieser Situation weg, weil ich hatte so Angst. Das war dann am Ende, ich war fast raus.
Hm. Aber wir sechs sind Jahre ungefähr waren es.
Fünf Jahre. Ich war dann, auf einmal haben sie mich nach Frankreich gebracht und die haben das perfekt, wirklich, war wie ein Skript, wie der Da Vinci Code, weißt du? Die haben die perfekte Geschichte geschrieben. Und ja, an dem Abend haben sie begonnen, jemand zu
Ein Exorzismus. Und wenn man es liest, dann kriegt man wirklich beim Lesen schon Angst. Und es ist völlig verständlich, dass du vor Ort ganz besonders Angst hattest als junge Frau.
Das will ich nie mehr erleben im Leben.
Welche Aufgabe hattest du in dieser Sekte?
Ja, also jetzt die konkrete Aufgabe war es, den ganzen Leuten Geld zu geben und die zu...
Du warst der Geldautomat.
Ich war der Geldautomat, ja.
Der Untertitel deines Buches heißt ja, wie ich aus Liebe zu meiner Tochter den Fängen der Sekte entkam. Wie genau hat Aurora, deine älteste Tochter, dir denn geholfen dabei, dich abzunabeln, loszulassen?
Ich habe sie rausgelassen aus der ganzen Geschichte. Also ich brachte sie jeden Tag zur Schule und sie ging in den Religionsunterricht. Ich war vegan, sie konnte Fleisch essen. Ich wollte, dass sie ein ganz normales Leben führte, weil der spirituelle Weg war meiner. Und deswegen wollte ich sie nicht mit einbeziehen. Und deswegen dachte ich, sie würde auch nichts merken. Aber Kinder sind unglaublich und sie spüren, wenn es den eigenen Eltern nicht gut geht. Und deswegen hat sie dann angefangen zu sagen, sie würde nicht mehr mit mir spielen. Sie wollte ihre strahlende Mama zurück und wurde auch sehr böse auf mich. Und ich hatte wirklich Angst, meine Tochter zu verlieren.
Also hat sie dich im Grunde genommen mit ihrer Liebe zu dir gerettet?
Ja.
In den Händen haben wir drei handsignierte Exemplare des Buchs von Michel Hunziker und das können Sie gewinnen, wenn Sie mir sagen oder uns sagen, mit welchem Utensil der heutige Ehemann von Michel Hunziker Sie eigentlich so ein bisschen um den Finger gewickelt hat. 0800 155 4 mal die 1 oder hr1.de. Michel Hunziker im hr1 Talk. Michelle Hunziker, die Frau, nach der sich ganz Italien schon vor 20 Jahren umgedreht hat, damals, um deinen Po zu betrachten, haben wir drüber geredet. Auf diesen großen Plakaten warst du da an der Straße. Ich meine auch gelesen zu haben, dass es den einen oder anderen Unfall gegeben hat, weil die Kerle da hingeguckt haben.
Nein, aber warte kurz. Ja. Ich muss dich unterbrechen. Du weißt, ich habe dieses Schuldgefühl, dass man 1995 ein Gesetz gemacht hat, nachdem meine Werbung gemacht wurde, dass man in Italien auf der Autobahn keine Werbung mehr haben kann.
Also hat sich ja wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung der Frau in Italien was verändert, oder?
Was meinst du?
Na, wird in Italien die Frau als Objekt nicht mehr so gesehen wie vor 20 Jahren?
Also kulturell muss ich sagen, ist das leider drin, weil ich habe ja eine Stiftung, die gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt und auch Mord an Frauen wegen Eifersucht kämpft. Und kulturell ist die Frau immer noch ein Objekt und deswegen haben wir so viele Probleme noch in Italien und es ist nichts gleichberechtigt und wir sind noch sehr weit weg von Gleichberechtigung. Aber was zum Beispiel das Showbusiness anbelangt, muss ich sagen, jetzt in diesem Moment sind es mehr Moderatorinnen als Moderatoren. Und die Moderatorinnen sind nicht irgendwie sexy oder freizügig, sind ganz normale Frauen, die sich auch wie Deutschland verhalten. Also das italienische Fernsehen ist nicht mehr wie damals in den 80er, 90er Jahren, Tutti Frutti und solche Sachen. Ne?
Da war schon der Ausschnitt bis zum Bauchnabel.
Ja. Aber das ist, weil Italiener sehr passional sind und sexy Frauen lieben. Ich glaube, auch Deutsche lieben sexy Frauen. Das sieht man auf der Bild jeden Tag. Ne? Mhm. Irgendwie ist immer eine nackte Frau irgendwo. Es ist nur ein bisschen versteckter.
Wie nimmst du das denn wahr? Gibt es da einen Unterschied der Stellung der Frau in Italien im Vergleich zu Deutschland? Ist da ein Unterschied?
Deutschland ist absolut weiter. Ich glaube, Deutschland, ganz Nordeuropa ist viel, viel weiter als wir. Und wir sind aber auf dem guten Weg. Ich glaube, wir sind sehr viel weiter als 20 Jahre her. Und das Einzige, wenn man etwas Kulturelles ändern will, dann braucht das Zeit. Aber man muss kämpfen.
Also ist Italien ein typisches Land, wo es auch die MeToo-Debatte gegeben hat oder gibt?
Absolut. Und auch sehr stark. Wir haben ganz viele Leute, die dann rausgekommen sind, die solche Sachen gemacht haben und Frauen wirklich vergewaltigt haben und viele Regisseure, das war bei uns auch ist ein großes Thema.
Wie ist es ein Thema bei dir und deinen drei Mädels? Gut, die Kleinen, da betrifft es jetzt noch nicht, aber wie sprichst du mit Aurora darüber? Wie versuchst du sie vor dem zu schützen, was dir in ihrem Alter passiert ist?
Also Aurora ist eine ganz andere Seele. Sie ist ja mit mir aufgewachsen und ist auch hinter den Kulissen, hinter Theaterkulissen aufgewachsen, im Studio bei Papa, während er sang und bei Konzerten. Also Auri ist eine sehr, sehr reife und selbstsichere Frau, obwohl sie 20 ist. Und was ich ganz sicher bin, sie wird nie in eine Sekte gehen und wird auch nie ein Problem haben mit jemand, der sie sexuell erpresst, weil die würde sofort reagieren und ihm einen aufs Gesicht schlagen.
Michelle, wir sind fast am Ende und bei uns in der Sendung ist es ein guter Brauch, dass der Gast am Ende der Sendung etwas auswendig aufsagt, einen Vers, eine Zeile. Was möchtest du uns gern zum Schluss noch mitgeben?
Also, wenn ich jetzt etwas Deutsches denke, das Erste, was mir in den Sinn kommt, für dich, ein Gedicht für dich, okay, Marco? Mhm,
gerne.
Eine Rose habe ich gebrochen, ein Dorn hat mich gestochen, mit Blut habe ich geschrieben, ich werde dich immer lieben und werde immer wieder in deine Sendung kommen.
Vielen Dank, Michelle Hunziker. Dann genießt du hoffentlich dieses Weihnachtsfest im Kreise deiner Familie.
Ja, du auch.
Ich wünsche dir ganz viel Freude, besinnliche Momente und gerne komm einfach wieder.
Okay,
das wäre
danke.
Sehr schön. Ich heiße Marco danke. Schreil. Wie hieß das jetzt gleich auf Italienisch?
Ciao, sono Marco e sono un bravissimo presentatore.
Grazie. Ciao, Michelle.
Ciao. HR1, genau meins.